Danke für die Zeit des Lobpreises und auch für deinen Aufruf, Steffi. Und wir wollen darauf am Ende dieses Gottesdienstes auch nochmal zurückkommen, auf diese Einladung, die du weitergegeben hast. Du kannst, wenn du möchtest, die Präsentation starten. Ich möchte mit euch heute über das Thema Frieden reden, den Frieden suchen. Und viele von euch wissen, die Christenheit insgesamt ökumenisch verständigt sich Jahr für Jahr auf einen Bibelvers, auf ein Thema, das die gemeinsame Jahreslosung sein soll. Und das ist in diesem Jahr ein Friedenswort: Suche Frieden und jage ihm nach. Und deswegen ist es gut, dass wir heute auch einmal darüber sprechen. Wir sind ja in einer Predigtreihe. Wir starten durch. Wir haben ganz dynamisch begonnen am ersten Sonntag im neuen Jahr mit einem Zeugnisgottesdienst, mit Berichten über das, was Gott im Leben von vielen von uns getan hat. Und ich glaube, viele haben das noch im Sinn und sind davon berührt. Michael hat uns dann am zweiten Sonntag in diesem Jahr nochmal deutlich gemacht, wofür steht diese Gemeinde. Wir haben ja auch von Ulf und seiner Frau gehört, was ist uns wichtig, welche Werte prägen uns, na, wonach wollen wir uns ausstrecken. Wir wollen leben, für Gott leben, für Menschen leben, für unsere Stadt leben. Und das ist auch ein Friedensmotto, das ist auch ein Friedensplan. Ich möchte selbst den Frieden mit Gott entdecken, den Frieden, den Gott mir gibt. Ich möchte für ihn leben und dieser Friede kann sich ausbreiten in die Beziehungen, in denen ich stehe und auch in die Gesellschaft hinein. Das ist das, wofür wir hier als Gemeinde stehen. Und es ist gut, dass wir nochmal daran gedacht haben. Und letzte Woche war Daniel Dahlmann hier und hat uns nochmal herausgefordert, offen zu sein für die Herrlichkeitsmomente, die Gott uns in unserem Leben geben möchte. Die nicht davon abhängen, wie mein Kontostand ist oder auch nicht davon abhängen, ob ich gesund bin oder krank bin, sondern davon abhängen, was Gott in mich hineinlegt, was er mir geben möchte. Und dann darf ich erleben, wie sich vieles in meinem Leben auch zum Guten wendet, vor allen Dingen das, was mein Herz und meine Beziehungen betrifft. Und jetzt reden wir heute über die Jahreslosung Suche Frieden und jage ihm nach. Ist vielleicht auch ganz passend, ihr habt das vielleicht im Radio gehört, heute ist ja ein Gedenktag, der Gedenktag für den Holocaust. Und auch das passt sehr, sehr gut dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diesen Gedenktag ernst nehmen. 70 Jahre Frieden und Wohlstand in diesem Land beruhen auch auf diesem Fundament, dass nach diesem schrecklichen Krieg und den Verbrechen, die da passiert sind, eine Gesellschaft bereit war, sich dem zu stellen und zu sagen, wir werden das nie vergessen. Und wir werden unser Handeln, auch die Art, wie sich Deutschland in diese Welt einbringt, immer von diesem Gedenken her gestalten und wissen, was das bedeutet. Und das trägt bis heute. Manchmal denkt man, es trägt vielleicht noch bis heute und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Gedenken nicht vergessen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Ganz in meiner Nähe, wo ich in Langenfeld wohne, gibt es auch eine Gedenkstätte in der Nähe von diesem Hotel Grafenberg, wo an Menschen erinnert wird, die noch kurz vor Ende dieses Krieges umgebracht worden sind. Also auch das ist wichtig und ich bin froh, in einer Gemeinde zu sein, die dafür steht, dass Hass und Antisemitismus keinen Platz haben kann in unseren Herzen und auch keinen Platz haben kann in unserem Land. Wenn wir jetzt über dieses Motto reden, suche Frieden und jage ihm nach, dann ist das nicht einfach nur ein schöner Friedensspruch. Wir tun das als Gemeinde, die daran glaubt, dass Jesus in Gottesdiensten wie diesem gegenwärtig ist, persönlich, real und erfahrbar. Und der allererste Gottesdienst, von dem die Bibel berichtet, der allererste neutestamentliche Gottesdienst, begann damit, dass die Jünger sich eingeschlossen hatten, verängstigt, sich abgekapselt hatten und Jesus tritt durch die geschlossenen Türen in ihre Mitte und er sagt zu ihnen, Friede euch. Das ist der hebräische Gruß, so begrüßte man sich, aber darin liegt natürlich eine viel tiefere Bedeutung. Jesus kommt in die Mitte und sagt Friede euch. Und das kann in jedem christlichen Gottesdienst bis heute passieren. Und auf diese verändernde Kraft setzen wir. Und so wollen wir auch über dieses Thema nachdenken. Und es ist gut, sich jetzt am Anfang mal zu überlegen, was bedeutet das für mich? Wo sind die Kriegs- und Krisenzonen in meinem Leben? An meinem Arbeitsplatz? In meiner Familie? Wo spüre ich in der Gemeinde Unfrieden? Und wie sieht es bei mir ganz persönlich aus? Wo ist in meinem Herzen noch kein Frieden? Und Jesus ist heute hier. Er ist bereit, hier zu uns in die Mitte zu treten und dieses Wort nochmal zu sagen: Friede euch. Und wir wollen jetzt versuchen zu verstehen, was das bedeutet, was sich dann ändern kann, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir über Frieden reden, dann reden wir über Frieden in einer Welt des Krieges. Ich habe euch hier eine Karte mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt, aber es ist vereinfacht gesagt, überall da, wo Farbe ist, ist Krieg. Und je dunkler die Farbe ist, desto mehr Krieg ist da und desto mehr Menschen sterben da. Es ist eine gute Entwicklung, dass über viele Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg die Zahl der Menschen, die durch kriegerische Handlungen zu Tode gekommen sind, zurückgegangen ist. Nicht gut ist, dass es in den letzten Jahren wieder anders aussieht. Und deswegen ist dieses Thema sehr, sehr wichtig und es erinnert uns auch daran, dass Christen eine Verantwortung haben, die Gesellschaft, in der sie leben, mitzuprägen. Viel mehr Menschen als Menschen durch Krieg sterben, sind Menschen auf der Flucht. Und das ist hier so eine Infotafel vom UNHCR. Könnt ihr jetzt auch nicht alles lesen, aber ganz oben steht eine Zahl, die könnt ihr, glaube ich, schon lesen. 68,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und das hat mit Unfrieden zu tun. Und ihr seht diese Erdkugel mit den 85%, entgegen dem Eindruck, der bei uns manchmal verbreitet wird, 85% der Flüchtlinge finden Zuflucht in Ländern der sogenannten Dritten Welt, der Entwicklungsländer. Was heißt das für uns? Es heißt, dass diese Welt weiterhin Menschen braucht, die für den Frieden stehen. Friedensmenschen. Das Neue Testament fordert uns auf, zu beten für Menschen, die Regierungsverantwortung tragen. Und das Neue Testament sagt ganz ausdrücklich, worum es bei diesem Gebet geht. Es geht darum, dass es ihnen gelingt, dass es diesen Menschen gelingt, den Frieden zu bewahren oder daherzustellen, wo er nicht da ist. Deswegen heißt christliches Zeitungslesen, christliches Nachrichten gucken oder Nachrichten hören, heißt immer, ich höre das. Und ich kann dafür beten, dass Gott diesen Menschen hilft. Wir hören so oft davon, irgendwo ist wieder jemand unterwegs, führt irgendein Gespräch. Es gibt häufig so eine zynische Reaktion. Ach, das bringt doch eh nichts. Mit dem kann man doch eh nichts reden. Oder der will doch sowieso nur seine eigenen Interessen vertreten. Ja, so kann man das sehen. Man kann aber auch das tun, was das Neue Testament sagt. Einfach dafür beten, dass es diesen Leuten gegeben ist, den Frieden zu bewahren und da zu schaffen, wo er gefährdet ist. Und wir wissen, dass das im Moment ganz akut an vielen Stellen der Fall ist. Ein lange gültiger Abrüstungsvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion steht ganz kurz vor dem Scheitern. Wir können als Christen dafür beten, dass da noch etwas geht, dass sich da etwas verändert. Ich glaube, wir können aber auch mehr tun. Wir können ganz konkret etwas tun. Ich bin so dankbar für die Leute hier in der Gemeinde, die sich um Flüchtlinge kümmern, die Menschen aufnehmen, die Menschen versorgen. Und wir können versuchen, selbst Menschen des Friedens zu sein. Leute, bei denen die Kette des Hasses abbricht. Hassbotschaften, Verzweiflung, Wut, das läuft immer in Kettenreaktionen. Und Jesus ist auf der Suche nach Menschen, bei denen das abbricht, bei denen das keinen Widerhall findet. Menschen, die in sich einen Frieden tragen, der dann auch dazu führt, dass sich ihre Umgebung und ihre Gesellschaft verändert. Wir wollen uns jetzt diesen Psalm, aus dem die Jahreslosung stammt, ein bisschen genauer angucken. Denn wir als Christen, als Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind, versuchen ja nicht einfach nur ein schönes Wort zu hören, sondern tief zu verstehen, was bedeutet das? In welchem Zusammenhang wurde das gesagt? Ich lese euch die Verse, die im Zusammenhang stehen, einmal vor. Da wird eine Frage gestellt, wer ist der Mensch, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Es geht nicht um Friedensengel, Friedensapostel, die leidend durch diese Welt laufen. Es geht um Leute, die sagen, ja, ich habe Lust zum Leben. Ich möchte das Gute erleben. Ich möchte daran teilhaben. Und hier wird ein Rezept genannt. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Psalm stammt von David und er hat diesen Psalm geschrieben in einer Situation, in der er selbst ein Flüchtling war. Er war Heeroberster des Königs von Israel, definitiv kein Friedensmensch. Es hieß von ihm, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. Er kam also nicht so sehr vom Frieden her. Er war aber in Ungnade gefallen. Saul, der König, spürte, dass dieser Heeroberste seine Position bedrohte, dass auf ihm der Segen Gottes ruhte und deswegen musste er fliehen. Und in dieser Situation hatte er den Impuls, mit Gewalt auf die Bedrohung zu antworten und auf die andere Seite überzulaufen. Er lief zu den Feinden über und dort wollte er dann von dort aus gegen Saul kämpfen. Das funktionierte aber nicht, weil man ihm auf der anderen Seite misstraute und er musste sich wahnsinnig stellen, um aus dieser Situation wieder herauszukommen und irgendwie zu entfliehen. Eine Hochnot, peinliche Lage und David flieht dann in eine Höhle. Und da beginnt es, dass aus diesem Kriegsmann ein Friedensmann wird. Und er fängt an mit Leuten, die sich dann bei ihm treffen, Leute, die zu ihm kommen, alles Leute mit riesigen Problemen. Er fängt an, den Frieden für sich selbst zu entdecken. Und davon handelt dieser Psalm. Es ist ein ABCD-Psalm, also jeder Vers fängt in der hebräischen Bibel mit einem anderen Buchstaben des Alphabets an, von Anfang bis zum Ende, können die deutschen Übersetzungen nicht nachmachen. Und der Psalm hat zwei Teile. Der erste Teil ist ein Lobpreisteil, da wird Gott gelobt und gepriesen mit wunderbaren Versen. Das lohnt sich, sich das zu Hause durchzulesen. Man kann jeden Tag einen von diesen Versen nehmen und auf sich wirken lassen. Und der zweite Teil, dessen Anfang wir jetzt gerade gelesen haben, das ist der Teil, wo dann gesagt wird, was heißt das jetzt für dich? Was machst du daraus? Und so funktioniert ja bis heute der christliche Gottesdienst. Das haben wir heute ganz genauso gemacht. Wir haben Gott gelobt und gepriesen, das auf uns wirken lassen, was Gott uns gibt. Und dann ist die Frage, was heißt das jetzt für mich? Was mache ich? So funktioniert auch dieser Psalm. Und so hat David angefangen, in dieser Höhle zu einem Friedensmann zu werden. Und er hat dann später die Fähigkeit, als dieser Feind Saul kommt und in seine Hände fällt und die Umgebung zu ihm sagt, jetzt schlag ihn tot, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, mach der Sache mit Gewalt ein Ende. Zu sagen, das ist nicht meine Art, das ist nicht mehr mein Stil. Und David lässt seinen Feind ziehen und er wird zum König von Israel, ohne dass er von diesem Moment an noch einmal kämpfen muss. David ist diesem Lebensstil im weiteren Verlauf seines Lebens nicht treu geblieben. Das hat Gott auch mit ihm besprochen. Aber das Volk Israel hat in seiner historischen Entwicklung, in seinem fortschreitenden Verstehen dessen, was Gott will, auch durch das, was diesem Volk passiert ist, immer stärker entdeckt, was das bedeutet, auf diesen Weg des Friedens zu gehen. Und der Psalm 34 ist in gewisser Hinsicht so der Ausgangspunkt und der Startpunkt für diese Botschaft und für diese Gedanken. Und jetzt wollen wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Hier steht das jetzt nochmal. Wer ist der Mensch, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist ja ein Lied, ein Gedicht. Und wenn wir dichten, dann reimen wir gerne. Der Opa wird heute 100. Ja, das finden wir ganz wunderbar. Das ist ein Reim. So funktioniert Reimen. Das ist auch gereimt, etwas besser. Aber zur damaligen Zeit reimte man nicht mit den Buchstaben, wie wir das tun, sondern mit dem Sinn. Also wenn wir sagen, was reimt sich zum Beispiel Haus und Maus, dann ist ja der Witz dabei, Das klingt ganz gleich, ne? Es ist beides irgendwie aus, ne? Das ist gleich und nur der erste Buchstabe ist anders, Haus und Maus. Und da, wenn wir das hören, da passiert irgendwas in unserem Gehirn und wir denken, oh, das klingt aber gut, ne? Haus, Maus. Also es ist das Gleiche, aber mit einem kleinen Unterschied. So funktioniert Reimen bei uns, bei den Germanen, ne? Dieses Volk hat das auf einem etwas höheren Niveau betrieben und hat mit dem Sinn gereimt. Und die Idee ist hier immer die, es kommt zweimal das Gleiche, der gleiche Sinn, aber mit etwas anderen Worten. Und das ist ein Reimen mit dem Sinn. Wir fangen mal damit an. Also wer ist der Mensch, der Lust zum Leben hat? Und jetzt kommt nochmal das Gleiche, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen. Der Gedanke der ersten Zeile wird in der zweiten nochmal wiederholt, aber mit etwas anderen Worten. Und das ist Reimen mit dem Sinn. Und genauso geht es dann auch weiter. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Also ich kann auch, wenn ich das versuche auszulegen, muss ich immer sehen, ich kann jetzt nicht diese beiden Zeilen irgendwie gegeneinander ausspielen, sondern beide sagen das Gleiche mit etwas anderen Worten. Und jetzt kommt der Teil, der uns besonders interessiert. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Hier ist das jetzt ein bisschen anders gemacht. Hier ist die zweite Zeile, nimmt den Gedanken aus der ersten Zeile auf, aber entwickelt ihn irgendwie weiter. Es ist nicht mehr ganz das Gleiche. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, ganz allgemein gesprochen. Und jetzt wird es in der zweiten Zeile weiterentwickelt. Suche Frieden und jage ihm nach. Und jetzt habt ihr euch vielleicht auch schon gedacht, naja, wenn dir diese beiden Seiten sich immer gegenüberstehen, eigentlich ist ja lass ab vom Bösen und tue Gutes auch schon wieder mit dem Sinn gereimt. Ist ja auch das Gleiche. Wir können das also auch anders aufschreiben. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Wieder zweimal der gleiche Gedanke, anders ausgedrückt. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist wie so ein Trichter und das läuft auf ein Wort zu, Frieden. Ihr merkt es auch daran, dass es immer so läuft, Tu-Wort, Hauptwort, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Das ist immer Wechsel zwischen Tun und dem Hauptwort. Und dann kommt im letzten nur noch ein Hauptwort und das heißt Frieden. Suche Frieden und jage ihm nach. Du kannst das zu Hause mit deiner Frau oder mit deiner besten Freundin auch so lesen. Einer liest immer links, einer liest immer rechts. Wie bei so einer Murmelbahn. Pling, 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 pling. Und am Ende fällt das unten an eine Stelle rein. Bumm. Und das ist Frieden. Es ist wie ein Trichter und er läuft zu auf das Wort Frieden. David war ein Poet. Er hat da in der Höhle gesessen und er hat sich da schon richtig Mühe gegeben. Er konnte das auch. Er hatte diese Begabung ja schon von klein auf gehabt und er hat sie weiterentwickelt. Jeder von uns hat eine Begabung und du kannst auch deine Begabung weiterentwickeln. Was für ein wunderschönes Friedensgedicht. Und das bedeutet, alles läuft auf diesen einen Punkt zu, Frieden. Was heißt das für uns? Und dazu hilft uns das Neue Testament. Im Neuen Testament wird an vielen Stellen im Wesentlichen das Alte Testament ausgelegt. Und dieses Psalmwort hier wird an zwei Stellen im Neuen Testament wiederholt, aufgegriffen und erklärt. Und wenn wir darauf gucken, dann kommen wir auf so ein paar Impulse, die wir vielleicht mitnehmen können in unser Leben und auch in unseren Alltag. 1. Petrus 3, da sagt Petrus zu den Christen, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und jetzt zitiert er genau diesen Psalm, genau diese Verse, die wir gerade gelesen haben, und dann fährt er fort. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Wenn ich den Frieden entdecken will, dann muss ich zuallererst die Quelle entdecken, aus der der Friede zu mir kommt. Es fängt in meinem Herzen an, bei meinem inneren Frieden. Wenn Menschen versuchen, Frieden zu machen, in denen selbst kein Friede ist, funktioniert das meistens nicht gut. Die Quelle, die für mich da ist. In dem Psalm ist das auch so, habe ich ja gesagt. Es ist erstmal 8 Verse lang Lobpreis. 8 Verse lang strömt das Gute von Gott auf mich ein. Und das ist die Quelle, aus der ich schöpfen kann, wenn es jetzt darum geht, zu sagen, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist nicht einfach ein moralischer Appell, mach das doch, das ist richtig. Es geht darum, dass in mir ein Vorrat ist von Frieden und von Gutem, aus dem ich in meinem Leben schöpfen kann, in meine Beziehungen hinein. Die Quelle, die für mich da ist. Und deswegen möchte ich diese Einladung auch nochmal wiederholen, die Steffi vorhin schon ausgesprochen hat. Vielleicht hören Leute zu, die diese Quelle in ihrem Leben noch gar nicht kennen, noch gar nicht entdeckt haben. Es lohnt sich, auf diesen Mann zuzugehen, der mitten unter den Jüngern stand und gesagt hat, Friede euch. Der bereit war, auf den Thomas zu warten, der erst eine Woche später kam und zu sagen, ich zeige dir meine Hände und meine Seite. So ist Jesus damals auch mit den Jüngern vorgegangen. Er kam in die Mitte und er hat sich ihnen selbst gezeigt. Die Hände und die Seite. Das ist Lobpreis. Das ist das, was wir erleben, wenn wir auch hier im Gottesdienst sind. Und das kann ich auch jeden Tag zu Hause erleben, wenn ich selbst in die Beziehung zu Jesus eintauche. Und dann heißt es so schön, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sagen. So wie wir uns vorhin auch gefreut haben. Sie haben aufgetankt. Und dann fängt er an, ihnen zu zeigen, was das bedeutet, Frieden tatsächlich in ihrem Leben und in ihrer Umgebung zu machen. Dann konnte er sie aussenden. Das zweite Mal, dass im Neuen Testament dieser Psalm wiederholt und zitiert wird, ist im Hebräerbrief. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs zu der Gemeinde, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen, das ist das Zitat, da hat er Psalm 34 vor Augen, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Der gleiche Gedanke am Schluss, achtet darauf, dass jeder bei euch genug im Tank hat von dieser Gnade Gottes. Aber hier geht es auch noch um etwas anderes, was in diesem Psalmwort drin liegt. Es geht darum, dass ich mich auf den Weg machen muss. Suche den Frieden und jage ihm nach. Hier fordert David zur Aktivität auf. Suchen und nachjagen. Friede ist nichts Passives. Friede ist nichts, was einfach passiert in dieser Welt. Der Normalzustand dieser Welt und auch mein Normalzustand ist nicht Friede, sondern häufig das Gegenteil. Der Friede wird geschaffen und wiederhergestellt. Und wenn ich gesagt habe, wir vertrauen darauf, dass Jesus heute hier ist, dass seine Kraft da ist, diesen Frieden auszubreiten, zu mir zu sagen, Friede sei dir, dann heißt das nicht, dass das wie ein Zaubertrick funktioniert. Ich komme einfach hier hin, nachher lasse ich jemand mit mir beten und dann sind alle Probleme auf einmal weg. Es bedeutet, dass ich in der Begegnung zu Jesus in die Lage versetzt werde, mich auf den Weg zu machen. Und das ist häufig der Weg, der zu dem anderen führt. So hat Jesus auch den Sabbat verstanden. Für das Volk Israel war es das Höchste und Tiefste, dass Gott ihnen diesen einen Tag geschenkt hat, wo sie ruhen konnten, wo sie teilhaben konnten am Frieden und an der Ruhe Gottes. Ein ganz großer Gedanke, auch im Neuen Testament. Und Jesus hat mit seinem Wirken den Menschen seiner Zeit deutlich gemacht, dieser Sabbat ist aber ein Sabbat, an dem Gott wirkt. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das hat viel Widerspruch herausgefordert. Jesus hat am Sabbat geheilt. Und ich habe diese Woche in so einer von diesen christlichen Apps ein Wort gelesen von einem der allerfrühesten Kirchenväter. Ich kann das gar nicht mehr sagen, wie der heißt. Und der hat so gesagt, das ist sozusagen der Sabbat Gottes, an dem man das Gute wirkt. Und eigentlich bedeutet christliches Leben, dass jeder Tag ein solcher Feiertag ist, an dem ich unterwegs bin, dafür das Gute zu tun. Und das ist der Weg, der zu dem anderen führt. Und ich wünsche mir, dass wir heute aus diesem Gottesdienst heraus von Jesus ausgesendet werden, dahin, wo wir wissen, da ist noch mehr Friede möglich. Und das kann manchmal schwer fallen, aber es ist eigentlich auch ganz einfach. Ich habe von Willow Creek mal gelernt, wie man das macht. Da wird einem das ja immer ganz einfach erklärt. Wie machst du das, wenn du weißt, hier gibt es ein Problem mit einem anderen in der Gemeinde, in der Familie oder sonst wo? Wie führt man denn so ein Gespräch? Also da kann man sich drei Schritte einprägen, wenn du ein Problem hast mit jemand anderem. Der erste Schritt ist, wenn du das Gespräch beginnst, sagst du erstmal das, was eure Beziehung positiv ausmacht. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwas einzustudieren oder das irgendwie mit Augen verdrehen, jetzt muss ich irgendwas Positives sagen, zu machen, sondern es bedeutet, wenn ich mich darauf vorbereite, lasse ich mir nochmal neu zeigen, wo ist meine Wertschätzung für diese Person? Vielleicht, wie könnte diese Wertschätzung aussehen? Und dann kann ich lernen, und manchmal muss man das erst lernen, denn nicht alle von uns haben das irgendwie von klein auf so mitbekommen. Mir fällt das häufig sehr schwer, auf eine positive und authentische Weise einfach das zu sagen, was diese Beziehung bei allen Schwierigkeiten, die gerade da sind, positiv ausmacht. Erster Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt, dann redet ihr über das Problem. Auf einer ganz anderen Basis und redet so lange darüber, bis sich ein Schritt ergeben hat, was man jetzt als nächstes tun könnte. Vielleicht schon die Lösung, vielleicht aber auch nur ein Schritt auf dem Weg zur Lösung. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, das Gespräch kann man damit beenden, dass man sagt, was heißt das jetzt ganz konkret? Was werden wir tun, damit sich das möglichst nicht wiederholt? Was ist der konkrete nächste Schritt, damit dieser Friede von Dauer sein kann? Es ist wichtig, dass wir das, was wir machen in Richtung Frieden, ganz konkret und ganz praktisch machen. Ein großer Psychologe, Alfred Adler, hat mal gesagt, es geht darum, in solchen Gesprächen die Bereitschaft zu haben, mit den Augen des anderen zu sehen, in den Schuhen des anderen zu gehen und mit dem Herzen des anderen zu fühlen. Und dann kann sich etwas entwickeln. Und ich bin auch sehr froh über den Gottesdienst gestern und ich habe da beeindruckende Zeugnisse dafür gehört, was das bedeutet, auf dem Weg zu sein, zu suchen, dem Frieden nachzujagen. Was es bedeutet, wenn man unterwegs ist, um Kinder, die aus einer schwierigen Situation kommen, auf einen guten Weg zu bringen. Wie viel Ausdauer das erfordert. Wie viel Bereitschaft es immer wieder zu tun. Und das liegt ja in diesem Gedanken suchen und nachjagen drin. Man hat es nicht beim ersten Mal. Vielleicht ist das erste Gespräch, auf das du dich einlässt, mit diesen drei Schritten ganz furchtbar, weil der andere gerade gar nicht in der Situation dafür da ist. Suchen und nachjagen heißt, ich versuche es nochmal, ich rede nochmal mit jemand, ich lasse mich nochmal beraten, ich gehe diesen Schritt. Wir haben gestern auch ein Zeugnis darüber gehört, was bedeutet das auf der Arbeit? Wie können sich auf der Arbeit Dinge verändern? Und ich bin sehr froh, Rainer, über das, was du vorhin gesagt hast. Was bedeutet das in der Familie? Suchen und nachjagen, das hat auch etwas mit Ausdauer zu tun. Und wie sehr warten Menschen in unserer Umgebung, vielleicht auch an deinem Arbeitsplatz, auf Leute, die mit dem Frieden unterwegs sind und die sich auf den Weg machen. Und deswegen ist es ja so schön, dass im Neuen Testament als die Waffenrüstung Gottes geschildert wird. Paulus greift diese kriegerische Mentalität seiner Zeit auf, die ist ja auch bis heute noch vielfach verbreitet. Da geht ja diese ganze Waffenrüstung durch und man merkt, hey, das ist ja was ganz anderes. Und am Schluss heißt es, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bereit sein, sich auf den Weg zu machen für diesen Frieden. Suchen und nachjagen. Paulus greift da ein Wort aus Jesaja 52 auf. Wie lieblich sind die Füße derer auf den Bergen, die die gute Nachricht vom Frieden verbreiten. Und ich bin deswegen dankbar, dass viele Leute hier in der Gemeinde sich immer wieder auf den Weg machen, um diese gute Nachricht zu verbreiten. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wir haben auch das schon gehört. Er ist unser Friede. Er hat am Kreuz den Krieg und die Zerstörung mit Liebe beantwortet. Und das ist die Nachricht, auf die die Welt immer noch wartet. Und wir müssen suchen und nachjagen, wie wir sie erklären können. Wie bringen wir das auf eine angemessene Weise rüber? Ich bin so froh über den Alpha-Kurs und über vieles andere, was hier läuft. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zum Evangelium des Friedens. Und zum Schluss möchte ich euch noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der auch in diesem Psalm liegt und der dem Schreiber des Hebräerbriefs ganz wichtig war. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, da steht, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Der Schreiber des Hebräerbriefs möchte hier ein Missverständnis vermeiden, dass Frieden irgendwie so eine Art Friede, Freude, Eierkuchen Frieden wird. Oder dass Frieden einfach nur bedeutet, na dann gebe ich halt nach, na dann lasse ich das Unrecht halt geschehen. Und das ist nicht der Friede, von dem Jesus gesprochen hat. Auch wenn man diesen Begriff Frieden im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, wenn man den versteht, dann stellt man fest, da geht es nicht nur darum, dass die Waffen schweigen. Zu der Zeit, als das geschrieben wurde, herrschte das Römische Reich. Und wenn die ein Volk besiegt haben, dann hatten die das immer befriedet. Mein Sohn musste das gerade im Lateinunterricht lernen. Bei denen hieß besiegen, befrieden. Das war einfach das. Für die bedeutete Frieden einfach, wir marschieren hier ein, wir unterwerfen alle und wenn sich alle unterworfen haben, ist es der perfekte Friede. Und manchmal kann man die christliche Botschaft so missverstehen und es gibt auch manche Christen, die das vielleicht so missverstehen und so durchs Leben gehen, dass Frieden immer nur heißt, ich gebe einfach nach, ich gebe einfach nach, ich lasse das Unrecht einfach geschehen. Aber Jesus hat einen anderen Weg verkündigt. Jesus hat nie Unrecht und nie das Falsche akzeptiert. Das bedeutet Heiligung. Heiligung bedeutet, sich dahin ausstrecken, so zu sein, wie Gott ist und davon auszugehen, dass Gott das auch auf dieser Welt ausbreiten möchte. Das ist dieses Reich des Friedens, von dem Jesus immer gesprochen hat. Und wenn es in der Bergpredigt heißt, ich habe hier ein sehr schönes Buch gehabt in der Vorbereitung über diese Jahreslosung, das lege ich gleich auch mal hier vorne hin. Und da hat jemand das erklärt, wenn es in der Bergpredigt zum Beispiel heißt, wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halt auch noch die andere hin. Dann ist schon das irgendwo Friede, aber auch Widerstand. Es war nämlich damals so, wenn man jemanden schlug, den man nicht mochte, den man herabsetzen wollte, dann war das ein Schlag mit dem Handrücken. Also sich gegenseitig zu schlagen war damals jetzt nicht unbedingt, also das war in gewisser Hinsicht okay, das ist ja auch heute noch so, dass es nicht unbedingt immer schlimm sein muss, wenn man sich mal so auf Augenhöhe irgendwie, ich empfehle euch das nicht, aber bei Kindern ist das ja noch vielleicht üblich. Also damals war das jedenfalls im Prinzip okay, aber so mit dem Handrücken, mit der rechten Hand, den anderen auch mit dem Handrücken schlagen, das war der Ausdruck der Herabsetzung. Und wenn Jesus sagt, halt auch die andere Wange hin, dann heißt das, im Hinhalten der anderen Wange müsste das jetzt ein anderer Schlag sein, ein Schlag, der diese Herabsetzung nicht mehr beinhaltet. Jesus sagt, wer dich zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh auch die zweite. Die römischen Soldaten durften jeden Bürger, das war Teil dieses tollen Friedens, zwingen, eine Meile für diesen Soldaten irgendwas zu tragen, irgendwie mitzugehen, also nicht nur mitgehen, der Witz lag nicht im Mitgehen, sondern in dem, was man dann tragen musste. Eine Meile war das erlaubt, aber mehr als eine durften sie das nicht. Das verbot dann wiederum das Recht. Und dieses Signal, denn geh auch die zweite mit, ist auch ein Signal des Widerstands. Weil damit jetzt der, der dieses von diesem Recht gebraucht hatte, selbst sich ins Unrecht setzt. Und so haben die großen christlichen Friedenskämpfer, Martin Luther King, den Weg von Jesus verstanden. Das Unrecht nicht zu akzeptieren. Und da, wo du in der Schule, an deinem Arbeitsplatz oder sonst wo feststellst, hier sind Dinge nicht in Ordnung. Und auch in deiner Familie. Es gibt in Familien schreckliche Dinge. Und die sind nicht in Ordnung. Und es ist nicht der Wunsch von Jesus, dass darüber hinweggegangen wird. Es ist der Wunsch von Jesus, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung. den Weg zu gehen, den Jesus selbst gegangen ist, um wirklich zu diesem echten, tiefen Friedensreich zu kommen. Und deswegen mache ich dir Mut, wenn du in einer Situation steckst, in der du dich nicht wehren kannst, in der du dich hilflos fühlst, in der dir aber Unrecht geschieht oder du weißt, dass das jemand anderem passiert. Suche hier in der Gemeinde oder woanders Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Was ist der Weg von Jesus, um das zu verändern? Das Reich Gottes ist Friede im Heiligen Geist. Das ist das, was das Neue Testament uns sagt. Und das ist kein Friede der Ungerechtigkeit und schlimme Dinge hinnimmt um des lieben Friedens willen, sondern ein Friede, in dem Jesus selbst der König ist. Und so möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Künstlerin. Es gibt ganz tolle Sachen zur Jahreslosung. Es gibt auch ganz tolle Internetseiten. Das ist eine Künstlerin, die dieses Bild gemalt hat zur Jahreslosung. Und das ist so ein Friedenslabyrinth. Sie hat so ein Labyrinth gemalt rund um eine Krone. Und die Frage ist, wo ist dein Weg? Wie findest du deinen Weg? Suche den Frieden und jage ihm nach. Wie findest du den Weg zu diesem Friedenskönig Jesus? Ich habe euch das hier auch mitgebracht. Hier vorne liegen Postkarten, sind auch genug für alle. Und ich würde mir das jetzt gerne so vorstellen, dass das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommt und nochmal für uns spielt, mit uns singt. Und ihr könnt euch einfach auf den Weg machen. Das ist nicht schwer, da passiert auch sonst nichts. Du gehst einfach hier nach vorne, mach dich auf diesen Weg und eine Karte davon ist für dich. Man kann auf die Rückseite irgendwas schreiben, was einem wichtig ist. Man kann es einfach mitnehmen, irgendwo bei sich tragen. Ich würde mich freuen, wenn die Beter, die vorhin im Lobpreis da waren, sich nochmal vielleicht auch an die beiden Seiten stellen, vielleicht auch die Ältesten der Gemeinde, die hier sind. Denn es kann sein, dass du, wenn du die Karte hast, merkst, jetzt ist es für mich wichtig, dass ich ins Gespräch komme oder dass ich jemanden nochmal bitte, kurz für mich zu beten, damit dieser Moment nicht vorbeigeht. Ihr könnt jetzt hier keine 2-Stunden-Gespräche führen, aber du kannst einen Anfang machen. Du kannst sagen, ich habe hier einen Punkt, über den möchte ich reden. Du kannst auch einfach nur sagen, bitte sprech mir diesen Friedenssegen zu, ich brauche das in dieser Woche. Und wenn du merkst, für mich ist heute der Tag, wo ich zum ersten Mal den Schritt auf Jesus zugehen möchte, dann ist das deine Gelegenheit und deine Chance, auch diesen Weg hier zu gehen und nochmal ins Gebet und ins Gespräch zu gehen. Wir haben angefangen mit diesem Mann David, der in diese Höhle gegangen ist. Und David ist als König immer auch eine Vorausweisung auf Jesus selber. Und deswegen lese ich euch das hier nochmal vor. Und David ging von dannen und kam in die Höhle Adullam. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der in Schuld feststeckte und jeder, der erbitterten Gemütes war. Und er wurde ihr Anführer. Und wenn du jetzt hier nach vorne kommst, dann kann das für dich auch so ein bisschen sein wie dieser Gang in diese Höhle Adullam oder in diesen verschlossenen Raum, wo die Jünger waren und wo Jesus in der Mitte stand und gesagt hat, Friede euch. Und das, hier geht es um mehr als ein schönes Gefühl. Hier geht es darum, dass Jesus immer, wenn er Leute angesprochen hat, sie in die Lage versetzt hat, dann wieder loszugehen, sich dann auf den Weg zu machen, sich dem zu stellen, was in ihrem Leben im Moment los war und tatsächlich diesen Frieden zu suchen und auch zu finden. Dazu seid ihr jetzt eingeladen. Kommt einfach, wenn die Musik angefangen hat, nach vorne. Ich möchte die Beter bitten, sich hier rechts und links hinzustellen. Und dann haben wir jetzt noch vielleicht 3 Minuten Zeit, das ganz persönlich festzumachen und nutzt diese Zeit für dich. Amen.